Hallo, herzlich willkommen in der Welt des Cinematic Smash Team Tournaments.
Unsere Namen sind Henning
und Lara. Man nennt uns die Cinematic Smash Team Tournament ModeratorInnen.
Diese Welt wird von Diskussionen beherrscht, die man Filmdebatten nennt. Für manche Leute sind Filmdebatten Smalltalk, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus.
Wir selbst, wir haben unser Hobby zum Podcast gemacht und bewerten Filmdebatten. Wie lautet euer Name?
Team Gender Chief.
Richtig, euer Name ist Team Gender Chief.
Und wie lautet euer Name?
Tonleiter ins Glück.
Richtig, euer Name ist Tonleiter ins Glück.
Dieses Team hat es bereits ins Halbfinale geschafft und wartet dort auf euch.
Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich ihr Name?
Achtungserfolg im Weckler.
Stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Achtungserfolg im Weckler.
Eine unglaubliche Reise in die Welt des Cinematic Smash Team Tournaments erwartet euch.
Eine Welt voller Fragen, Argumente und Gegenargumente.
Kurz gesagt. Ein Traum.
Und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen zu einer weiteren Folge des Cinematic Smash Team Tournaments. Mein Name ist Lara und bei mir ist wieder mal der Henning. Hallo Henning.
Hallo, hier ist der Henning. Ich bin bei dir, Lara.
Und wir haben uns wieder zwei klasse Teams heute in den Ring geholt, um euch da draußen die beste gottverdammte Show zu liefern, die zu diesem Zeitpunkt überhaupt möglich ist.
So sieht's aus. Die Fußball-WM ist abgesagt. Der ESC im Internet war auch nur so, naja, mittel, sag ich mal. Aber wir, das Cinematic Smash Team Tournament, sind immer noch am Start und gehen heute in das letzte und vierte Viertelfinale.
Oh ja, genau. Während das Team vom Achtungserfolg im Weckler bereits lauert, gilt es heute noch zwei Kontrahentinnen-Teams gegeneinander auszuspielen. Und da begrüße ich mal zur einen Seite in the blue corner, hallo Team Gender Chief.
Moino.
Hallöchen.
Und in der anderen Corner, die hat auch eine Farbe, begrüßen wir die Tonleiter ins Glück.
Ja, Monaco, sag ich mal.
Didi-didi. Hallo.
Sehr schön, sehr schön.
Wir haben natürlich wieder vorher die Wettquoten erfragt. Wir waren bei den BuchmacherInnen des Internets auf Twitter und haben gefragt, wer wird dieses Match für sich entscheiden bei diesem Kampf der Titanen? Kaiju gegen Mac. Wer gewinnt hier? Und ja, da spricht die Statistik eine eindeutige Sprache, Henning.
Und zwar 61,5% der Internetbenutzer und BenutzerInnen sehen das Team Gender Chief vorne, während hingegen 38,5% denken, dass die Tonleiter ins Glück als letztes ins Halbfinale ziehen wird.
Team Gender Chief, wie fühlt sich das an, als FavoritInnen in diesen Kampf zu gehen?
Ja, ich sag mal als erstes, miaut's genau. Nein, das ist natürlich Druck. Also das kann man nicht anders sagen. Ich bin ja ganz froh, dass hier Achtungserfolg im Weckler letztes Mal gewonnen hat, damit der Pressure nicht so hoch auf mir lastet als letzte der alten Hasen, die noch irgendwie im Feld ist, weil so auch noch jemand anders von den alten Hasen im Feld ist.
Mhm. Und ihr habt ja eine neue kleine Konstellation. Becky, du warst ja schon ganz oft dabei, du hast ja schon moderiert, du hast kandidiert, du hast beim zweiten Finale Silber geholt, aber jetzt seid ihr ja als Team am Start. Wie hat das euer Denken und eure ganze Herangehensweise verändert?
Ja, ich war ja im Hintergrund schon länger tätig. Wir haben da einfach uns ganz normal auf das Spiel vorbereitet und werden jetzt einfach viele Standardsituationen ausnutzen können. Der Ball ist rund, ein Film dauert 90 Minuten, das kriegen wir schon hin.
Ach so, du sagst also, hinter jedem Gender-Beitrag steht ein Vanilla Chief.
Und umgekehrt, sein Kreis.
Der ewige Kreis. Liebe Tonleiter ins Glück, ihr seid ja komplette Neulinge, ihr wart ja noch nie dabei. Wie seid ihr in eurer Vorbereitung und so weiter überhaupt an die ganze Materie, an diesen Turniermodus herangegangen?
Also, ich muss zugeben, das ist natürlich eine Quote, die einem erstmal, ja, die Tonleiter so ein bisschen, ja, untergräbt, ne? Aber ich glaube, ich hätte nicht anders gewettet. Ich hätte, glaube ich, das gleiche Lied wie die User da draußen, die Userin da draußen angestimmt. Klar, man setzt auf Erfahrung, aber wir wollen ja auch unseren Fans so ein bisschen die Quote erhöhen, ne? Insofern ist das gar nicht so schlecht.
Ja, wir sind heiß, würde ich sagen. Mindestens genauso heiß wie die Nadel, mit der unsere Vorbereitung gestrickt ist. Und geben wir unser absolut Bestes heute.
Ja, als Underdog hat man natürlich auch immer den Überraschungseffekt auf der eigenen Seite und kann die geheimen Moves, die vorher noch niemand kennt, einfach mal so aus dem Ärmel schütteln und sagen, so wird's gemacht. Ich bin gespannt. Wie ist denn das so persönlich? Kennt ihr euch denn eigentlich so privat? Abseits des Rings geht ihr mal eine flotte Molle trinken zusammen? Oder kennt ihr euch noch gar nicht? Ist das alles unbekanntes Gebiet? Wie ist das so?
Ja, also Kamil, schön, dich zu treffen.
Ja, hey!
Also wir hatten jetzt noch nicht das Vergnügen, aber ich sag mal, mit Jan haben wir schon die ein oder andere falsche Neun in die Kehlen gleiten lassen gemeinsam.
Also wir haben Jan schon öfters persönlich getroffen, aber es ist die Frage, ob man Jan je wirklich richtig kennen kann, weil man lernt ihn immer wieder neu kennen.
Das geht mir selbst auch so.
Da sind wir ja selbst gespannt, was für einer Seite wir Jan heute kennenlernen werden. Aber ihr kennt euch schon, das heißt, ihr seid eigentlich miteinander, man kann schon sagen, eher positiv vertraut.
Wir sind auf Instagram-Fotos zusammen. Also,
ja. Mehr geht nicht.
Du spielst natürlich darauf an, um mir Druck zu machen, dass auch im gegnerischen Team zwei meiner engsten FreundInnen sitzen. aber ich sag mal so, wir alle wissen, dass der Grat zwischen guten Freunden und Erzfeinden sehr, sehr dünn ist. Was bedeutet, ne, man kennt sich lange, man hat gemeinsame Historie und man verfolgt auch ähnliche Ziele. Das heißt, vielleicht sehen wir heute die Geburtsstunde einer Erzfeindinschaft.
Was sich liebt, das bettelt sich oder so.
Genau.
So ist es.
Ich muss mich übrigens noch entschuldigen. Ich habe ja in unserer Auftaktepisode der Nullnummer, ich bin ja so ein bisschen, ich stehe manchmal auf dem Schlauch, was so Anspielungen, Insider und so weiter angeht. Deshalb habe ich diesen Käsereiben-Scherz natürlich nicht verstanden vom Team Gender Chief. Weiß natürlich mittlerweile, dass es sich um Toni Erdmann handelt. Aber die Frage, die mir immer noch auf der Seele brennt, ist: Liebes Team Gender Chief, wie kann euch eure Käsereibe, die ihr ja wahrscheinlich jetzt gerade dabei habt, in diesem Match irgendwie nach vorne bringen?
Ja, ich würde mal sagen, ihr werdet im Laufe des Nachmittags noch erleben, wie sich der Parmesan auf unseren gekochten Argumentgerichten anfühlen wird.
Sehr gut, sehr gut. Und wie viele musikalische Beiträge können wir von den Tonleitern Menschen ins Glück denn erwarten? Wird jetzt jede Antwort in einem anderen Musikstil vorgetragen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir wissen ja alle, Käse singt gut, zumindest wenn man ihn ein bisschen stehen lässt. Insofern sind wir vorbereitet.
Ich meine, wir wollen uns natürlich nicht auf unser musikalisches Feature reduzieren lassen, aber es gehört einfach zum guten Ton, glaube ich, dass wir da zwischendurch auch die eine andere Anspielung einspielen.
Sehr schön. Ich glaube, damit können wir langsam in medias res gehen.
Ja.
Und ich erkläre noch einmal kurz, was heute die Hörer und HörerInnen da draußen erwarten wird. Wir werden gleich verschiedene Filmfragen stellen, die diese beiden Teams gegeneinander debattieren werden. Statt drei kleiner Taschenmonster warten auf die also drei raketenstarke Filmfragen. Jede von einer anderen Gattung. Ne? Wir fangen in der ersten Runde an mit Nerd is the Word, das sind Fragen, da geht's immer um etwas, was ist das Beste, was ist das Schlechteste. Dann geht's in Runde 2 weiter mit dem Debate Battle. Hier werden Antworten zugelost, je nachdem, wie die erste Runde lief. Das heißt, man muss eventuell etwas verteidigen, was man auch gar nicht so persönlich verteidigen würde. Dennoch geht es darum, das trotzdem machen zu können. Und in der dritten Hauptfragenrunde wird das dann kreativ. Da feiern wir nämlich ein richtiges Pitchfest. Danach geht's dann noch weiter in die Blitzfragenrunden, denn man kann erst gewinnen, wenn man insgesamt 4 Fragen für sich behaupten konnte. Dazu aber später mehr.
Und natürlich haben wir dabei auch immer Zeitlimits, die wir mitstoppen. Die Leute haben erstmal in der Regel eine kurze Zeit, um ihre Ideen vorzutragen.
1 Minute.
Und beziehungsweise beim Pitchfest sind es mittlerweile 2. Und wenn beide Seiten ihren in der Eröffnungsschlag losgetreten haben, dann wird nochmal ausführlicher in etwas längerer Zeit miteinander diskutiert. Wir notieren uns dabei dann immer schön fleißig die Pros und Kontras und dann gibt's bei uns dann eine Zweierwertung. Es gibt die B-Note, wie war das stilistisch, wie fair war der Kampf und so weiter, geht aber nicht in die tatsächliche Wertung natürlich ein. Die kommt dann am Ende und da entscheidet dann der Moderator oder die Moderatorin, die Frage gestellt haben, ob der Punkt an das eine oder das andere Team geht.
Dann haben wir noch ein paar Regeln, sollte es mal ein bisschen heiß hergehen. Wer nämlich versucht, durch Dazwischenreden dem gegnerischen Team immer mal wieder ein paar Argumente streitig zu machen und größere Redebeiträge für sich zu behaupten, der wird von uns knallhart abgemahnt und zwar mit folgendem akustischen Signal. Mit diesem akustischen Signal geht außerdem eine 30-sekündige Mute-Strafe einher. Das heißt, das Team, das dazwischen gesprochen hat, muss 30 Sekunden den Schnabel halten, während das andere Team ganz in Ruhe weiter argumentieren darf.
Es ist quasi ein Stun-Move. Damit sind die Regeln erstmal von unserer Seite erklärt. Gibt es noch Fragen vom Team Gender Chief dazu?
Auf keinen Fall.
Gibt es noch Fragen von der Tonleiter ins Glück dazu?
Gar bloß nicht.
Dann können wir nämlich zur Münzwurffrage kommen, denn bevor die ersten drei Hauptrunden diskutiert werden können, geht es gleich erstmal darum, wer überhaupt anfangen darf. Und das heißt, wer in der ersten und in der dritten Runde anfängt zu plädoyieren und wer das in der zweiten Runde fragen wird. Dafür stelle ich jetzt eine Schätzfrage. Ihr werdet gleich eure Antworten nennen. Wer näher dran ist, darf entscheiden, ob das eigene Team den Anfang machen möchte oder das andere Team. Seid ihr bereit für die Münzwurffrage?
Ja.
Jo. Wann kam der erste Film mit einem Original Soundtrack raus?
Wir sagen 1914.
Dann sagen wir natürlich 1915.
Damit geht die Münzwurffrage an Tonleiter ins Glück, denn die Antwort lautet 1937 und der Film war Schneewittchen und die sieben Zwerge. Liebe Tonleiter ins Glück, ihr dürft nun entscheiden, wollt ihr gleich anfangen oder lasst ihr Team Gender Chief den Fort?
Wir preschen vor, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Wir machen Druck.
Damit gehen wir doch direkt in die erste Runde.
Nerd is the word. Ist ein Hit, dieses Jingle alleine ist schon eigentlich für einen Original Soundtrack wert, ausgesucht zu werden. Sollte Emmys und was weiß ich, diese Grammys und alles mögliche andere kann man da abräumen mit diesem Jingle. Aber um dieses Jingle geht es jetzt nicht. Wir bleiben aber musikalisch. Denn die erste Hauptfrage lautet, welcher ist der beste Einsatz eines bekannten Songs in einem Film? Und die Tonleiter ins Glück wollte vorpreschen, deswegen habt ihr gleich, sobald Henning das Go gibt, die Zeit, um euren Hit, den besten Einsatz eines bekannten Songs in einem Film vorzustellen. Henning.
Go. Wir haben uns für eine Szene aus dem Film Mami von Xavier Dolan entschieden. Und um ein wenig Kontext zu liefern, also Mami erzählt von der Beziehung zwischen der alleinerziehenden Mutter Diane und ihrem Sohn Steve, der seine Mutter noch dazu immer mit so Wut- und Gewaltausbrüchen in die Verzweiflung treibt. Also es ist eine sehr belastende Beziehung. Sie steht im Zeichen der Überforderung eines schon wirklich klaustrophobischen Eingeengtseins, weil auch sonst niemand aus seiner Haut kann. Und jetzt, inmitten dieser Situation, ein Hoffnungsschimmer. Die Verhältnisse bessern sich langsam, es geht bergauf und dieser Turning Point wird mit einer Montage inszeniert. Wir sehen Bilder der aufkommenden Freiheit wie dem Rausch einer Skateboardfahrt und dann nähert sich Steve der Kamera und drückt mit seinen Händen plötzlich den Film selbst auf. Denn was man wissen muss, der Film war die ganze Zeit über im 1:1 Format und wird nun ins freiheitliche Breitbildformat aufgedrückt.
Und während dieser Montage, während dieses Befreiungsmomentes, Höhepunkt des Films im zweiten Akt, läuft nicht irgendein Song, es läuft Wonderwall, der, ich sagen würde, als ein international anerkanntes Symbol der jugendlichen Befreiung, der Selbstermächtigung ist und ein Aushängeschild einer Generation, nämlich...
Wir haben uns für eine Szene aus dem Film Shrek entschieden, nämlich die Anfangsszene, wo Shrek quasi eingeführt wird und es läuft All-Star. Das passt so gut, weil vor allem die Liedzeile You Never Know If You Don't Go die Hauptaussage des Filmes zusammenfasst, dass in dem Lied und in dem Film sehr viel um Emanzipation geht, ohne sich selbst zu verraten, dass ein wunderbares Worldbuilding für diesen Film ist.
Und auch stilistisch und von der Stimmung her sorgt dieser Song schon für Worldbuilding. Diese angenehme Lockerheit kombiniert mit so einer leichten, dreckigen Griminess wird daran ausgestrahlt. Und er zeigt schon als Foreshadowing, wie gut der Film mit Beats umgehen kann, sowohl im Sound als auch in den Film-Drehbuch-Beats, weil hier sehr gut auch die Sounds des Schlamms auf die Beats in der Musik gelegt werden. Das ist einfach ein wunderbarer Einsatz davon. Andere hätten was Gruseliges genommen. Hier hat man sich dafür entschieden, Shrek, den Ogre, gleich von Anfang an als einen coolen Dude zu charakterisieren.
Und dann habt ihr 10 Minuten Diskussionszeit.
Was nochmal für ein Lied war jetzt bei euch das Thema? Also
Wonderwall.
In der Argumentation kam das überhaupt noch nicht so richtig rüber, warum jetzt das Lied da das Großartige ist an diesem Einsatz. Ich meine, gut und schön, dass man da das Bild aufschiebt und so. Ich habe das Gefühl, ihr habt eine Szene genommen, die grafisch und optisch sehr schön ist. Aber vom Lied habe ich jetzt nichts wahrgenommen in den Argumenten.
Darf ich das kurz noch erklären? Es geht ja um Wonderwall, das ist tatsächlich nicht irgendein Song. Ich weiß nicht, geh auf ein Olli Schulz-Konzert und am Ende sagt er in der Zugabe, er braucht jetzt jemanden auf der Bühne, der mit ihm Wonderwall singt. Und was passiert? Alle Girls, alle Boys schreien, wollen auf die Bühne, denn sie können das Lied auswendig. Das ist kein Zufall. Jeder kennt Wonderwall. Das ist das Aushängeschild dieser Generation, die auch im Film porträtiert wird. Es ist wirklich mehr als dieser Song ist es ein Symbol. Und ich kenne keinen anderen Song, der in diesem Kontext den Stellenwert hat und auch dafür steht. Und du hast recht, die Szene ist optisch wahnsinnig gut, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist die perfekte Harmonie von Ton, Bild, Handlung, Figur und Aussage, sowohl des Songs als auch des Films, in diesem Moment. Und das ist, wenn ich das so sagen darf, für uns bald einer der magischen Filmmomente, die wir überhaupt kennen. Der treibt uns jedes Mal Tränen in die Augen. Das ist was, das kann ich über ein Intro von Shrek jetzt nicht sagen. Zumindest kenne ich niemanden, der bei Shrek geweint hätte.
Entschuldigung, aber ich würde gerne jetzt eine Umfrage unter Hörenden machen, wer tatsächlich beim Hören von Wonderwall noch Tränen in den Augen kriegt. Also für mich, das ist ein Lied, das haben wir alle in den schlechtesten Versionen an Lagerfeuern schon gehört oder wenn es ganz schlimm lief, sogar selbst gesungen. Und dass damit noch jemand tatsächliche Emotionen in einem Film verbinden kann, würde ich sagen, ist schon eher schwierig.
Du beschreibst es sehr, sehr gut. Wir haben den alle schon gesungen, wir kennen alle schon. Und dieser Film will genau das uns in der Szene an diese Zeit zurückerinnern. Denn genau diese Zeit wird da erlebt. Das ist der Punkt, das ist die Magie dieser Szene.
Aber der Junge in dem Film hat doch keine wunderbare Lagerfeuerzeit, sondern es ist ja, wie ich erfahren musste, ein sehr tragischer Film. Und da finde ich es auch moralisch schwierig, vor allem dieses Lied da zu nehmen und so eine Dreiecksbeziehung aufzubauen und sagen, hier, you are my Wonderwall. Also anscheinend sind ja sowohl die Mutter als auch der Junge gegenseitig die Wonderwall, obwohl die Mutter doch hier eine pädagogische Verantwortung hat. Aber der Junge hier als moralische Stütze für die Mutter dienen muss. Das finde ich ein bisschen fragwürdig an der Stelle.
Also ich finde, dadurch kommt gerade dieses unheimlich Schmerzvolle noch viel weiter aus. Es ist eben eines der pivoting moments dieses Filmes. Wir haben endlich mal so etwas wie Hoffnung. Und ich finde auch gerade wie Dolan eben, und das kann er sehr gut in seinen Filmen und auch warum spezifisch es dieses Lied dann sein muss, wie er Popmusik einzusetzen vermag. Das passt eben auch durch seine Ästhetik. Er hat eben so, ich will es nicht MTV-Stil nennen, aber es hat so eine Musikvideo-Ästhetik, die sich perfekt diesem Film eben auch anpasst. Und um noch eines zu sagen, ihr habt ja auch bei euch sehr gut beschrieben, wie das irgendwie zum Film passt, dass die Beats getroffen werden. Das ist bei uns ebenso kongruent, denn was man sagen muss, ist, dass der Komponist des Songs, Noel Gallagher, später auch einige Jahre später gesagt hat, eben zu diesem Song, dass er ihn damals geschrieben hat, in einer Zeit der Schwierigkeit, der Depression, ja, der psychischen Krankheit, an einen imaginären Freund auch gerichtet. Und das passt ja zu unserem Film wirklich perfekt.
Kann man so sehen? Gleichzeitig haben wir aber einen Jungen, der aus einer komplett anderen Generation ist als die Generation Gallagher, die irgendwie dieses Lied schon irgendwie also quasi erlebt hat, als es rauskam und so weiter. Er greift quasi auf einen alten Song zurück, um es mal so zu sagen. Und bei uns haben wir halt tatsächlich, wir sind 2001, wir haben einen Song, der quasi prototypisch für die Zeit steht, der die Leute abholt, der dieses Smash-Mouth-Sound, davon gab es einfach ziemlich viel zu der Zeit und sie perfektionieren es so in dieser Szene am Anfang eines Films. Auch das ist innovativ an unserer Szene, ja. Der entscheidende Moment in der Mitte eines Films, der irgendwie den Wendepunkt bringt, den mit einem tollen Lied zu untermalen, das haben wir alle schon 100-mal gehört. Aber dass wir gleich so reinkommen in einen Film, das ist doch wunderbar.
Genau, weil Filmmusik ist keine Einbahnstraße. Bei Mommy ist die Musik dafür da, den Film voranzubringen. Aber bei Shrek ist es auch eine gegenseitige, symbiotische fast schon Beziehung, dass nämlich auch der Film das Lied weitergebracht hat und nochmal wesentlich bekannter gemacht hat. Also der Film und die Musik verschmelzen hier und bei Wonderwall kann man sowas nicht sehen. Also Wonderwall ist jetzt nicht inhärent mit dem Film verbunden.
Okay, also wo fange ich da an, Leute? Also zunächst einmal, der Film ist tatsächlich auch in den 90er Jahren verortet. Also das heißt, es trifft schon das Gefühl dieser Zeit und Dolan vereinnahmt dieses Gefühl und wirft uns eben darauf zurück. Und naja, ihr habt jetzt irgendwie gesagt, es ist nichts sonderlich Besonderes, irgendwie einen Höhepunkt mit der richtigen Musikauswahl zu unterstreichen, wo ich euch auch vielleicht nicht unbedingt zustimmen würde, denn was habt ihr denn gehabt? Ihr habt ja eine Montage am Anfang und wir alle kennen Intro-Musik, ja? Also es ist der älteste Trick der Welt. Wir alle kennen James Bond, wir kennen Pink Panther. Das ist doch wesentlich durchgenudelter, das ist nicht innovativer als das, was wir an Tief und Emotionen hier in Mitte des Films erreichen. Durch die Musik.
Vergleichst du gerade Smash Mouth mit Pink Panther?
Wenn ich auch noch moderne Beispiele anbringen kann, in denen das ebenfalls gut erfassen, für mich sogar besser, dann denk doch mal an Juno zum Beispiel, wo wir genauso eine Montage am Anfang haben, ja? Der Stil des Films wandelt sich in einen Comic um und wir sehen die Hauptfigur bei ihrem Tagesablauf, wie sie da durchgeht, zu einem absolut passenden, quirky Banjo-Song, der auch textlich super passt. Und wir haben sofort das Setting eingeführt, Worldbuilding, die Figur in ihrem Alltag eingeführt. Das kannst du genauso hier anführen. Darauf zählt alles, was du bisher gesagt hast. Sie also nicht das Alleinstellungsmerkmal. Und wie kann man richtig sagen, ist eine Montage am Anfang.
Der ist ja aber danach erschienen.
Dann nimm Pink Panther, der genau das macht.
Das hast du auch sehr schön für Juno argumentiert. Frage ich mich, warum du nicht das genommen hast. Und
weil es derselbe alte Trick ist, sowohl bei Juno als auch bei Shrek. Und deswegen wollten wir uns mit sowas Billigem nicht abgeben, denn ich sag mal, der erstbeste Fall ist nicht immer der beste.
Mit Billigem nicht abgeben, aber damit argumentieren, dass ein Lied nur dann gut ist in einem Film, wenn es für Tränen sorgt. Ja, das sind mir die Liebsten. Das ist ja eine Kritik gewesen, die ihr am Anfang gemacht habt, dass es bei euch quasi zu Tränen rührt und bei uns nur so ein Larifari-Song ist. Ich möchte an dieser Stelle nochmal stark machen, dass Musik nicht nur eine Emotion in Richtung Traurigkeit, Tränen, Berührtheit in diese Richtung unterstreichen kann, sondern eben auch eine ganz andere Emotion. Und das ist die Emotion, die Shrek bedeutet, nämlich diese, ja, so ein bisschen Egalhaltung, die sich im Laufe des Films auch wandelt, aber die Shrek nie ganz verlässt. Also es ist quasi sein True Self, auf das dieser Song anspielt. Und wenn es in diesem Film nicht um True Self geht, um was dann?
Also da muss ich sagen, I'm not a believer, tatsächlich, das kann ich so nicht durchgehen lassen, denn unsere Emotionen, die wir durch diese Musik, das sind nicht nur Tränen, es ist wesentlich tiefgreifender, es ist wesentlich tragischer, es ist komplizierter, es ist vermengter, das sind ja Tränen des Glücks, es sind mehrere Emotionen ineinander vermischt schon, das ist nicht pure Eintönigkeit, wie es bei euch ist. Ihr habt eben dieses, ich will es euch auch durchaus zugestehen, ja, also da werden Beats getroffen, es hat einen guten Flow, aber wir sehen immer die gleichen Bilder, immer dieser Bruch mit dem Ekel, dieser Ästhetik des Hässlichen, die wir da vorgesetzt bekommen, die wir dann zu lernen, zu akzeptieren. Das ist alles schön und gut, aber es ist unheimlich einheitlich und wir haben immer eine Ebene mehr als ihr im Grunde.
Wir lernen die Ebene des Ekels oder des Hässlichen zu akzeptieren. Ich würde sagen, der Film geht einen anderen Weg. Er sorgt nicht dafür, dass wir das im Laufe des Films lernen zu akzeptieren, sondern er geht mit diesem Lied, mit dieser Einstiegsszene, sorgt er dafür, dass das unsere Grundhaltung ist, mit der wir in den Film reingehen, dass Hässlichkeit nichts Unschönes sein muss, sondern dass es alles einen Wert hat. Und damit sorgt er doch wirklich dafür, dass eine ganz besondere Stimmung in diesem Film gelegen
wird. Da deutest du ein bisschen viel für mich in All-Star rein. Ne? Also wir alle wissen aus den Produktionsnotizen von Shrek, dass dieses Lied auch nur ein Platzhalter für genau diese Stelle war. Und ich sag mal, it shows, ja. Es gibt genügend Filme über Underdogs und genügend Filme über das gleiche Thema, auch aus derselben Zeit, mit derselben MTV-Ästhetik. Die kann ich genauso nehmen. Die sagen nicht mehr oder weniger über die Figur Shrek aus. Also davon, das überzeugt mich wirklich nicht.
Ich interpretiere die Produktionsnotizen von Shrek an der Stelle anders. Es war kein Platzhalter, sondern man hat einfach verschiedene Bands und ihre Lieder ausprobiert und sich für das Beste für diese Szene entschieden. Und darum ist man bei Smash Mouth gelandet.
Also genauso gut könnte man auch sagen, dass Wonderwall ein Platzhalter ist, weil was ist denn prototypischer 90er als Wonderwall? Und dann könnte, ich weiß nicht, ob es Produktionsnotizen öffentlich zugänglich gibt, aber ich könnte es vermuten, dass auch hier Wonderwall die erste Idee war, die dem Regisseur hier in den Kopf geschossen ist. Und ich finde, langfristig gesehen, historisch gesehen, hatte da All-Star den viel größeren Impact.
Okay, Langfristigkeit ist ein super Thema, denn die Message, die auch Becky jetzt gerade erzählt hat, das ist alles schön und gut, die wird aber auch sehr eintönig über den Film gehalten. Also das Nachhaltigste, was bei euch dann durch Smash Mouth und durch Smash Mouth passiert, ist, dass es halt eben noch ein Smash Mouth Hit dann später gibt im Film. Bei uns, ja, hat die Nachhaltigkeit noch eine ganz andere Bedeutung, weil eben. Wow.
Das waren 10 Minuten. 10 Minuten Diskussion
zu sehr. Ich bin noch lange nicht fertig. Was soll das denn?
Janu. Treffen uns nachher nochmal auf dem Schulhof.
Und ich darf mit der B-Note anfangen, ja? Ja, somebody once told me this is a hard nut to crack. So, this is my funny Einsteiger. Also, ich fand die B-Note sehr gut. Also ich fand, wir waren relativ schnell in einem sehr, sehr heißen Diskussionstempo. Das hat man auch daran gemerkt, dass sich ab und an schon so leichte Tendenzen gab, sich ins Wort zu gehen. Fand, das hat sich aber noch relativ gut ausgeglichen. Ich sah jetzt noch keinen Grund, in die Tröte zu gehen. Muss aber sagen, Obacht, das könnte sich sich in folgenden Runden noch steigern. Insgesamt, wie gesagt, eine sehr, sehr hohe, anspruchsvolle, aber auch unterhaltsame Diskussion. Ich fand die Redeanteile sehr gut verteilt. Bin eigentlich sehr zufrieden. Lara, was sagst du?
Ja, ich muss sagen, es ist diesmal auf jeden Fall deutlich schneller heiß hergegangen, während bei den vorigen Matches sich oft noch gegenseitig ausgetestet, angetastet wurde, so mit vorsichtigen, leichten Argumentationsschlägen erstmal geguckt wurde, wie die anderen reagieren, ging es hier gleich mächtig los, richtig auf die 12, ohne Rücksicht auf Verluste wurden hier die schweren Eisen und die Haken rausgeholt. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es trotzdem fair blieb, wenn jemand ins fortgefallen ist, teilweise auch das eigene Teammitglied Mensch, dann wurde sofort zurückgezogen und man durfte seinen Punkt zu Ende erzählen. Das finde ich sehr sportlich, gefällt mir sehr, sehr gut.
Today is gonna be the day that we decide, wer die Runde gewonnen hat. Und ich finde das sehr, sehr knifflig. Ich muss sagen, beide Teams haben sich sehr, sehr ins Zeug gelegt, ihre Antwort sehr stark an den Mann zu bringen. Was für mich das stärkste Argument bei der Tonleiter ins Glück war, war, wie perfekt es in diese Komposition reingepasst hat. Und zwar aus Bild, Ton, Text und Bedeutung. Das haben sie sehr stark aufgezeichnet. Du hast dieses 1:1 Bild, das in die 16:9 geht. Also es ist ein Momentum in dem Film, in dem es um Aufbruch geht, um Erweiterung einer bedrängenden Situation. Und da passt dieser Song perfekt. Dieser starke Moment mit dem Skateboard wurde auch nochmal so als Beispiel genannt. Die Kritik, dass Wonderwall sehr ausgeleiert ist und dadurch so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, fand ich, wurde sehr stark gekontert, dass der Film genau dieses Element nutzt, dass der Zuschauer genau diesen Song kennt und dabei sofort Assoziationen hat, die nicht mehr neu gebildet werden müssen. Bei Shrek war natürlich das Starke, dass dieser Grundmodus, das ist das Hässliche und diese Egalhaltung und wir gucken auf das Inner Self, gleich am Anfang gesetzt wird. Das hat Becky sehr stark rauskristallisiert. Die Kritik war da, dass das halt allerdings daneben nicht mehr so viel gibt. Das ist so ein Ding, was ich bei der Tonleiter, glaube ich, einen Tick stärker fand, dass sie sagen konnten, das ist ein komplexer Song, es sind komplexe Konflikte und die passen in diese Zeit. Das ist insgesamt für mich ein Tick stärker gewesen, als der Song passt sehr gut an den Anfang. Die Beats fand ich, das hat sich nichts getan. Das war bei beiden ungefähr gleich. Wie gut Bild und Ton zusammenpassen. Ich fand, diese Komplexität hat es für mich bei der Tonleiter ins Glück müh stärker gemacht, aber wirklich nur ein Müh.
Also während das Team Gender Chief relativ stark losgelegt hat, nachdem ihr Ursprungspitch auch ein bisschen feiner ausgearbeitet war, da haben sie bei mir schon mal den ersten Vorsprung sich geholt, ging es dann vor allem in den letzten paar Minuten bei der Tonleiter so richtig los. Die haben ein bisschen gebraucht, bis sie sich dann sie haben zwar wild um sich geschlagen, aber es war alles noch ein bisschen unkoordiniert und am Ende dann ging es richtig rund und das macht es auch für mich echt nicht einfach, weil ich muss schon sagen, der Pitch mit, dass der Song Teil des Worldbuildings ist, das ist ein Argument, das finde ich schon extrem stark, weil gepaart mit dem Argument von später, dass es, dass Musik genutzt wird und Songs genutzt werden, um den Höhepunkt oder einen gewissen Höhepunkt zu illustrieren, gepaart damit ist natürlich schon ein starkes Argument, wenn man sagt, okay, aber hier geht's nicht um irgendeinen Höhepunkt, sondern wir machen wie dieser Song und dieser Film, der legt erstmal eine ordentliche Schippe drauf, indem er direkt am Anfang eigentlich alles Wichtige auch in so einem Gesamtkunstwerk macht. Deswegen ist das echt ein bisschen schwierig gewesen. Aber es stimmt, die Gegenargumente wurden größtenteils echt alle ziemlich gut von der Tonleiter auch kontert. Die Kritik an Wonderwall, dass es eben nicht ganz zu den Figuren passt, vor allem, wer ist jetzt das Wonderwall und warum und wie passt es dann zu der Geschichte, das finde ich immer noch ein Punkt, der steht, auf jeden Fall. Da konnte nicht so richtig entkräftet werden. Diese ganze Sache mit haben andere Filme auch schon gemacht, wie Juno, der dann aber eigentlich danach erst kam. Da haben sie sich ein bisschen selber ins eigene Fleisch geschnitten, meiner Meinung nach. Aber ich muss schon sagen, dass dann am Ende sehr stark gegen All-Star geschossen wurde. Und da wurden viele Sachen wirklich gut vorgebracht, die Produktionsnotizen, das konnte, ja, Becky hat versucht zu sagen, es ist interpretiert sie anders, aber man kann manche Sachen halt auch einfach nicht gut interpretieren. Und obwohl ich Wonderwall hasse, Ich hasse diesen Song. Ich hasse, dass den jeder Lagerfeuer-Depp da draußen sich hinstellt. Und genau das ist ja auch ein Teil der Argumentation gewesen. Deswegen hat das bei mir überhaupt nicht gezogen, dass das jeder weiß, weil das ist für mich kein guter Einsatz von einem Song. Trotzdem ist für mich auch die Tonleiter ins Glück ein Zehennagel im Vorsprung. Und deswegen geht für meiner Seite aus der Punkt an die Tonleiter ins Glück.
Damit steht es 1-0 für die Tonleiter ins Glück und wir gehen direkt weiter in Runde 2.
Debate Battle.
Das heißt, Team Gender Chief, ihr habt die letzte Runde verloren. Ihr werdet, nachdem ich gleich die Frage gestellt habe, entscheiden dürfen, welche Antwort ihr verteidigen wollt. Tonleiter ins Glück wird dann automatisch die andere Antwort bekommen, denn wir kommen ins Debate Battle. Wir werden jetzt eine Frage stellen, die zwei unterschiedliche Antworten zur Verfügung stellt und ihr müsst das verteidigen, was ihr bekommt. Wer es nicht mitbekommen hat, die kreativen Filmkräfte laufen wieder auf Heißtouren. Es wird wieder alles geremaked oder weitergeführt, was wir schon mal vor 20 oder 10 oder 30 oder wann auch immer gehabt haben. Und dazu gehört auch das große Matrix-Franchise. Matrix 4 ist gerade, glaube ich, mitten in der Entwicklung. Ich glaube, es gab schon erste Casting-News und so weiter und so fort. Doch bevor wir wieder in die Matrix eintauchen dürfen, unser Kabel ins Genick legen, wollen wir doch nochmal zurückgehen auf die alte Matrix-Trilogie. Denn da gibt es ja so eine leichte Tendenz, dass es so unterschiedliche Lager gibt. Es gibt Leute, die sagen, ah, das ist einfach spitze. Und dann gibt es Leute, die sagen, der erste Film ja, der Rest nicht so. Und da setzen wir direkt an und die Frage lautet, welcher Film ist schlechter? Matrix Reloaded oder Matrix Revolutions? Und Team Gender Chief, ihr dürft entscheiden, was ihr verteidigen wollt.
Also wir haben uns entschieden, gegen Matrix Reloaded und für Matrix Revolutions zu argumentieren.
Also ihr sagt, Matrix Reloaded ist schlechter. Das heißt, damit landet, ich notiere mir das kurz, automatisch Matrix Revolutions bei der Tonleiter ins Glück. Und wenn ich es richtig sehe, fängt Team Gender Chief auch an, wenn ihr anfangen wollt, mit einer Minute Eröffnungsplädoyer.
Matrix Reloaded ist im Vergleich einfach die größere Enttäuschung gewesen als Matrix Revolutions, weil viele spannende Ideen aus Matrix einfach fallen gelassen wurden für diesen Film. Weil wir nicht mehr über die Verantwortung der Menschen außerhalb der Matrix reden, gegenüber den Menschen, die in der Matrix noch sind, sondern nur über die Geschichte, die in Zion spielt. Und damit wird einfach ein wichtiger Punkt von Matrix fallen gelassen. Und das war bei Reloaded noch die größere Enttäuschung als bei Revolutions. Außerdem wird einer der spannendsten Charaktere aus Matrix fallen gelassen mit Agent Smith, der fast verschwindet, beziehungsweise nur noch als Comic Relief auftaucht.
Im Gegensatz dazu ist Matrix Revolutions einfach die philosophische Praxis, die in Reloaded nur theoretisch angegangen wird. Es wird zudem noch das viel spannendere dritte Aspekt der Programme viel stärker ausgebaut. Und wir haben darüber hinaus noch eine sehr gute Actionsequenz oder mehrere sehr gute Actionsequenzen, die einfach perfekt inszeniert sind. Und ab von der ganzen metatheoretischen Diskussion über Matrix ist es einfach.
Ja, sag okay. Noch, was ist es einfach?
Viel unterhaltsamer.
Viel unterhaltsamer. Matrix Revolutions bei Tonleiter ins Glück. Ihr habt auch eine Minute.
Gut, Revolutions ist selbstverständlich der wesentlich schlechtere Film. Matrix war schon immer ein Film von Ideen vor allem. Des Zuschauerengagements in diesen Ideen, dieses Nachdenkens darüber. Also dann schauen wir einfach mal. Ja, also Matrix Reloaded, der ist thematisch unglaublich reichhaltig. Wir haben so Themen wie die Verantwortung des Messias, dem Zwiespalt eben dieser persönlichen Liebe zu Trinity oder dem Schicksal der gesamten Welt, die symbiotische Beziehung zwischen Mensch und Maschine, Prädeterminismus, das Glauben an etwas Höheres als eine Obrigkeit, ja, all das.
Und in Revolution wird dann plötzlich jede Metaphysik, jedes Thema gegen reines Geballer eingetauscht. Es geht 2 Stunden, die sich ewig ziehen, es steuert auf eine riesige Materialschlacht hin. Alles voller CGI, es ist alles völlig durchschaubar. Und es werden die Figuren und der philosophische Gehalt gleichzeitig fallen gelassen. Und das ist nicht mehr mein Matrix, sage ich mal. Ja. Dazu diese sehr offensichtliche Jesus-Metapher, die erzählt niemandem irgendwas Neues. Das ist kein würdiges Ende für diese Filmreihe, die so hochtrabend angefangen hat mit dem ersten und auch mit dem zweiten Teil noch.
Ja, Kamil, wo du gerade Ideen angesprochen hast. Also ich finde nicht, dass in Revolutions die Ideen nicht mehr eine Rolle spielen, aber sie werden nicht einfach nur diskutiert, sondern wie ich schon in meinem Anfangspitch gesagt hatte, sondern auch in Handlung umgesetzt. Und das finde ich ganz viel wichtig, weil es in ganz vielen philosophischen Filmen immer nur quasi um theoretische Diskussionen geht und da gibt's wunderbare Dialoge, die vielleicht auch in Reloaded drin sein mögen. Aber in Revolutions geht es darum auch, wie man daraus konkrete Handlungsabweisungen ableiten kann. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Idee, die hier die Wachowskis hatten, dass sie hier auch mal im dritten Teil wirklich dann gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Und wie muss man dann so ein theoretisches Konstrukt in einer Filmhandlung umsetzen, so dass man dann halt auch daraus konkrete Handlungen ableiten kann. Und das, finde ich, einfach macht Revolutions zu dem viel besseren Film. Und die Ideen sind immer noch vorhanden. Die sind nur anders dort.
Entschuldigung, also was du da sagst, ist a priori jetzt sehr richtig. Aber ganz ehrlich, wenn die Handlungsanweisung, die am Ende da rauskommt, ist, ja, Jesus, dann bin ich davon nicht überzeugt. Weil das ist nicht das, was ich mir von Matrix erhofft habe, ja. Und dann wird noch ein bisschen da diese Schlacht geführt. Ich weiß nicht, wo du da diese großen Handlungsanweisungen rausziehst. Also ganz ehrlich, da müssen wir unterschiedlichen Filmen gesehen haben.
Also, ja, Jesus ist ja jetzt etwas, was man Matrix Reloaded auch nicht ganz wegnehmen kann. Kamil hat selber mit der Verantwortung des Messias argumentiert für den Film Matrix Reloaded. Ich würde an der Stelle auch noch mal gegen Reloaded argumentieren wollen, genau mit dieser Rolle, die Neo einnimmt in den Film. Denn tatsächlich ist doch der Sprung vom Ende von Matrix hin zum Anfang von Matrix Reloaded irgendwie nicht so konsistent und glaubhaft, was gerade die Figur des Neo angeht. Denn am Ende ist er, also er ist zwar angekommen in seinen Kräften, aber er struggelt schon noch damit. Er struggelt damit, dass er jetzt der ist, der diese Kräfte hat und der das machen muss. Und dann sind wir plötzlich in Reloaded am Anfang in Szenen, wo er hantiert mit seinen Kräften, als hätte er sie schon immer, als würde er das schon immer machen, alles, was er da tut. Und ruht so in sich selbst und in dieser Rolle, die er einnimmt. Und auch bei der Ankunft in Zion ist er ja sofort quasi eingenommen davon, den Jüngern, die dort sind, etwas geben zu müssen und so. Das funktioniert für mich nicht. Und der Sprung von Reloaded zu Revolutions funktioniert dafür dann wieder wunderbar. Und deshalb ist Revolutions da einfach runder im Ganzen.
Okay, mit dem Sprung zu unserem Film, zu eurem, werden wir da auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Der Anfang. Ja, also ich mag den Anfang von Reloaded sehr, sehr gerne, weil er eben neue Charaktere, neue sehr coole Charaktere, wie Niobe beispielsweise, einführt. Wir eine schöne Dringlichkeit hier der gesamten Mission sozusagen vorgeführt bekommen mit eben dieser Bedrohung Zions. Und wir sofort wissen, okay, das ist die Mission, darum geht es. Und euer Film baut ja auch im Grunde genau darauf letztendlich auf. Und zur Rolle von Neo, im Endeffekt würde ich die dann nicht so ganz zustimmt, das stimmt. Er hat natürlich coole Superman-Momente, die dann vielleicht ein bisschen schnell von der Hand gehen. Allerdings werden auch viele der eben Action-Sequenzen im Endeffekt auch so aufgelöst, dass er eben fliehen muss, dass er eben sich noch nicht bereitstellt. Also er baut es schon perfekt für euch als Steigleiter eben in so einer Finalität hin, dass bei euch das am Ende erst wirkt.
Wenn ich da kurz einsteigen darf, oder?
Ja, sicher, gerne.
Ich finde gerade das doch so spannend, dass dieser Zeitsprung gewagt wird, um eben nicht ewig da noch weiter zu erzählen, wo er eben noch nicht ganz fertig war, vielleicht am Ende des ersten Films, sondern weil in Matrix Reloaded ja eine neue narzisstische Kränkung dazukommt und erzählt wird, nämlich die Illusion der Wahlfreiheit. Das finde ich viel interessanter, als noch auf dem vielleicht unfertigen Neo rumzureiten. Wie Kamil schon gesagt hat, erfährt er ja auch noch seine Prüfung und die werden gleichzeitig mit einem neuen Thema verknüpfen. Das finde ich das Starke an Reloaded.
Ja, aber ich finde das ganz interessant, dass Kamil jetzt tatsächlich für Revolutions argumentiert, weil wie er gesagt hat, genau, es wird vieles noch aufgebaut in Reloaded, er muss immer wieder fliehen, er fühlt sich nicht so bereit. Reloaded ist im Grunde, wie schon der Titel sagt, quasi nur das Nachladen, wo man nochmal quasi neu in die Argumente eingehen muss, aber wo es dann wirklich hinführt, ist, als der ganze Film zeigt auf Revolutions und dort schließen sich dann alle Stränge ab, alle Handlungsstränge werden zusammengeführt und Revolutions ist dann der eigentliche Film, während Reloaded quasi nur die Anlaufnahme ist, dass man sich zum Sprung bereit macht und da bin ich mit Kamil ganz einer Meinung, Reloaded ist nur das Vorspiel zu Revolutions.
Und das sieht man zum Beispiel auch an sowas wie der Figur des Bane, ja, der ja von Agent Smith überschrieben wird und alle Auftritte von Bane in Reloaded, wenn man diesen Film für sich betrachtet, machen gar nicht so viel Sinn. Da hätte man die Zeit viel sinnvoller für andere Dinge nutzen können. Die machen nur deshalb Sinn, weil es dann wichtig wird, Banes Rolle in Revolutions anzugucken. Und da frage ich mich doch, warum man irgendwie mit Agent Smith, der einfach in seiner Rolle als Programm in Teil 3 noch mal so richtig rauskommt und den alle in Teil 1 als die Bösartigkeit in Person irgendwie geliebt haben, warum man den so runterschraubt im zweiten Teil.
Hast du den zweiten Teil gesehen? Agent Smith ist da so umtriebig und so stark wie noch nie. Es ist eine der fantastischen Kampfszenen, die ich bis heute im Kino gesehen habe. Und da wird genau seine Eigenschaft als Programm, nach vorne gebracht, nämlich dass er, dem allmächtigen Neo vielleicht, ein wachsender Gegenspieler sein kann. Denn er kann das, was nur Programm in dieser Welt kann sich vervielfältigen, kann alles übernehmen. Das ist bedrohlich, das ist noch ein richtiger Gegenspieler.
Also ehrlich gesagt, was einem von Agent Smith aus diesem Film im Kopf bleibt, ist, dass er so Dinge sagt wie, irgendjemand sagt, oh Gott, und er sagt, Entschuldigung, Smith hätte auch gereicht. So, das ist Agent Smith in Reloaded. Und in Revolutions, gerade mit dem Ende, das dann den finalen Kampf zwischen Agent Smith und Neo hervorhebt, da führt Revolutions eigentlich alles auf den wichtigen Punkt hin. Nicht die Schlacht, die ihr kritisiert habt, die ihr als das große Ding in Revolutions dargestellt habt in eurem Pitch, ist der Höhepunkt dieses Films. Die Wachowskis setzen diese Schlacht ganz bewusst in die Mitte des Films, um zu zeigen, sie ist nicht das, worauf es hinsteuert, sondern das Finale, das, worauf es hinsteuert, ist der Kampf zwischen Neo und Smith.
Und ganz ehrlich, was mir aus dem Agent-Smith-Kampf aus Reloaded hängen geblieben ist, sind mir diese Peinloh-Soundeffekte, die wie so aus einem schlechten Bud Spencer-Film entlehnt sind. Dieses Kapau und Peng und Puff und Buff. Das ist das, was bei mir bei den Kämpfen in Reloaded hängen geblieben ist. Und die Inszenierung und so, das ist für mich viel mehr Revolutions.
Also erstmal muss ich korrigieren, dass die Schlacht in Revolutions durchaus in der zweiten Hälfte des Films kurz vor Ende vor Ort ist. Und dann möchte ich gerne wissen, wenn sie nicht wichtig ist, warum sie dann 40 Minuten dauert. Danke, dass ihr jetzt für uns argumentiert. Das wäre dann nämlich ein Fehler des Films.
Ja, auch ihr habt ja auch mit Bane, also diese Rolle von Agent Smith, argumentiert. Und das ist ja das Problem an Revolutions. Er möchte diese große Schlacht sein, er möchte diese Finalität bieten, aber er kommt nicht zu Potte. Wir haben eine Stunde, wo wir uns vorher mit genau diesem kleinteiligen Scheiß mit Bane beschäftigen müssen. Es ist so einfach plotteter Plot überhaupt. Es macht überhaupt gar keinen Spaß. Und diese Finalität, diese finale Konfrontation zwischen Agent Smith, die ihr so positiv hervorgehoben habt gerade, das ist einfach so ein völlig abstruser Anime-Fight, der wirklich auch nur 20 Minuten durchgezogen wird, wo das schönste kleine Detail ist, wie dann kleine Regentröpfchen durchbrochen werden. Also, aber wenn das so das große Gimmick irgendwie sein soll, dann bin ich da sehr enttäuscht gewesen, auf jeden Fall. Tut mir leid.
Also, wirfst du gerade ernsthaft Matrix vor, dass es sich Anime-Anleihen abgeschaut hat, das ist doch der Kern von Matrix. Das ist doch die große kulturelle Verknüpfung, die die Wachowskis mit dem restlichen Anime-Werk machen. Also das Matrix vorzuwerfen, ich glaube, dann hat man Matrix nicht verstanden. Dann
musst du ja, Moment. Wir,
Also Moment, wer war dran, Lara?
Nee, jetzt kommt die Tonleiter.
Okay, also da wirfst du aber
schon zurückgesteckt.
Jetzt kommt die Tonleiter.
Okay, also ich finde, da vermischst du zwei Dinge. Es geht nicht um Anime, sondern es geht um, also Matrix steht in der Kung-Fu-Tradition. Das ist nochmal was anderes. Und da müssen wir sowieso erstmal auf wirklich mal das zentrale Element mal zuspielen, was bei uns einfach so unglaublich gut funktioniert, die Action-Sequenzen. Ja, also bei euch ist es halt diese billige CGI-Materialschlacht, alles in diesem gleichen metallischen Look. Bei uns, ja, da haben wir wirklich dieses ganz große Highlight zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, diese Highway-Verfolgungsjagd, wofür extra ein kompletter Highway 2-3 Meilen gebaut wurde, wo wir 300 zerschrottete Autos in unglaublicher Zeitlupe sehen, Kampfstile miteinander vermengt werden, wie Schwerter und Pistolenschüsse, alles ineinander. Und wir haben unglaubliches Handwerk vor allen beiden Kämpfen. Wir haben diese Kung-Fu-Tradition. Bei euch sehen wir irgendwelche Mechs und wie gesagt, billiges Anime-Geschwurbel. Das ist nicht mal Matrix.
Das müssen wir jetzt alle einmal sagen, glaube ich. Matrix. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Chance. Ich muss noch darauf reagieren, dass mir vorgeworfen wurde, ich hätte gesagt, die Schlacht sei nicht wichtig. Ich habe nur gesagt, sie ist nicht das, worauf der Film hinsteuert am Ende. Natürlich ist die Schlacht wichtig in der Dramaturgie des ganzen Films, denn dieser Fokus auch auf die Schlacht in Revolutions legt auch den Fokus auf die Solidargemeinschaft, ein bisschen weg von diesem ganzen Auserwählten, sondern legt den Fokus darauf, dass ein Charakter wie Niobe, die in Reloaded noch nur so anerzählt wird, plötzlich auch was tun darf und entscheidende Schachzüge in dieser Schlacht führen darf und da eben auch zeigt, dass es nicht nur um Neo geht in diesem Film, sondern um ganz viele Menschen, die da dranhängen.
Und ich würde gern auch was zu dem CGI in diesem Film sagen, denn ich finde, das ist gerade eine bewundernswerte Geste. Okay.
Tut mir leid, 10 Minuten sind um.
Man kann wahrscheinlich allein über diese eine Frage eine ganze 60-Minuten-Folge machen und käme wahrscheinlich auch nach 60 Minuten noch nicht mit allen Argumenten durch, aber wir haben hier eben keine 60 Minuten, sondern nur 10 Minuten. Und wenn ich jetzt mal mit der B-Note anfangen darf, es war sehr lange für mich sehr eindeutig, dass in dieser Runde das Team Gender Chiefs absolut Fairplay immer den anderen den Vortritt gelassen hat. Und dann kam dieser Schlag unter die Gürtellinie hat Matrix nicht verstanden. Das ist für mich so ein rotes Tuch, wenn irgendjemand zu irgendjemandem anderes in der Argumentation sagt, dann hast du das wohl nicht verstanden. So, das geht einfach nicht, das darf man nicht machen. Deswegen ging dann auch erstmal die Zeit an das andere Team von meiner Seite aus, weil ich sowas einfach nicht in Ordnung finde. Wogegen der Satz, nicht mein Matrix, ja, was Persönliches ist und nicht gegen andere Leute ist, weswegen ich das einfach vergessen kann. So viel zur B-Note. Nichtsdestotrotz möchte ich die B-Note, muss ich sagen, insgesamt an das Team Genertief vergeben, weil ich es trotzdem sehr fair fand, wie sie vorher immer die den Vortritt gelassen haben, was bei so einer hitzigen Debatte durchaus schon echt ein Power-Move ist.
Sehe ich ähnlich. Bei dem Eröffnungsplädoyer hat man gemerkt, dass die Tonleiter ins Glück noch nicht die eine Minute noch nicht so ganz ausgekostet hat und dann halt in der Diskussion weiter aufgedreht ist. Wie ich es vorhergesehen habe, wurde es noch hitziger. Es wurde sich mehr dazwischen gesprochen. Und ansonsten habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Du hast recht. Team Gender Chief hat sehr viel Fairplay walten lassen. Aber auch die größte Beleidigung rausgehauen. Und ich würde damit gehen wir in die A-Note.
Ja, da geht's bei mir diesmal auch kurz und knapp. Für mich hat das Team Genertief sowohl den eigenen als auch den anderen Film am besten argumentiert, konnte immer was Gutes dagegen halten, während die anderen schon so ein bisschen rumgewabert haben und dann auch noch so Sachen wie Anime, Ästhetik als Vorwurf, was schon wirklich grenzwertig ist. Das hat auch der gute Vanilla Chief auch sehr gut gesagt. Also für mich waren hier die Punkte insgesamt, die Treffer, deutlich bei Team Genertief in der Übersaal.
Ich fand's wieder einen sehr, sehr, sehr starken Schlagabtausch. Ich fand es auch interessant, dass sich eigentlich beide Teams einig waren, dass ein Kernelement von Matrix die philosophische Thesen sind, und sich im Endeffekt quantitativ damit am wenigsten beschäftigt wurde. Die philosophischen Theorien wurden eigentlich immer nur so recht stichwortartig mal eingeworfen, statt in die Breite ausdiskutiert. Das fand ich recht schade. Dann wurde einfach mal Jesus oder Messias genannt. Aber was das im Kern bedeutet, da hätte ich mir gern mehr Tiefe gewünscht. Stattdessen wurde sich so ein bisschen dann an sowas wie Geballer, Filmstruktur und Fokus, Charakterfokus konzentriert. Das ist aber ein persönlicher Geschmack. Dennoch gebe ich dir im Kern recht, Lara. Team Gender Chief hat das ganz gut genutzt, dass sie wählen konnten, glaube ich, was sie verteidigen und sich darauf konzentrieren konnten, dass der dritte Teil, also der dritte Akt dieser Trilogie, natürlich viel mehr Closure bringt als der Mittelteil. Und das haben sie sehr stark rausgearbeitet. Und außerdem haben sie sich so als ein Kernelement die Beziehung zwischen Neo und Agent Smith rausgesucht. Dieses Antagonist-Protagonist, was gleichzeitig dazu geführt hat, dass dieses Jesus-Messias-Ding, er ist ja eigentlich die einzige Kraft, die da gleichziehen kann und das noch auf der nichtmenschlichen Ebene, dass sie das immer wieder so ein bisschen betont haben, fand ich sehr stark. Muss aber auch sagen, dass die Kritik an dem Geballer zum Beispiel als Ausführung dieser These von, dass es die ausgeführte Philosophie auch sehr stark fand. Ich fand insgesamt sehr, sehr starker Schlagabtausch und ich gebe dir recht, der Punkt geht an Team Gender Chief.
Und wir sind uns alle einig, dass wir eigentlich alle lieber für einen der Filme als dagegen argumentiert hätten.
Das war die schlimmste Frage.
Dann hätten wir auch mehr über die Philosophie geredet.
Na, das habt ihr ja irgendwie trotzdem gemacht. Also ich hatte schon das Gefühl, wenn ich so meine Notizen mir angeguckt habe, dass ihr viel mehr positiv über einen Film geredet habt als negativ über einen anderen. Das fand ich auch so ein bisschen schade, zusätzlich mit der sehr technischen Diskussion, das stimmt auf jeden Fall. Daher das ist ja nun eure Entscheidung und wie ihr die 10 Minuten nutzt, bleibt bei euch und wir können nur das bewerten, was uns vorgesetzt wird. Jetzt steht es 1-1 und in der nächsten Runde, da könnt ihr mit euren technischen Sachen nicht so glänzen, denn da wird es kreativer, da müsst ihr mehr in die Inhalte und in die Konzepte gehen, denn wir kommen zum Pitchfest. Pitchfest! Ganz genau, das Pitchfest steht auf dem Plan. Die dritte Runde, wer wird jetzt nochmal in Führung gehen können, um dann in der Blitzfragerunde einen leichten Vorsprung zu haben? Jetzt wird es spannend und kreativ. Und die Idee ist, dass beide Teams jetzt unter einer Vorgabe, die wir ihnen geben, pitche einen Film, genau das machen müssen. Sie müssen sich überlegen, worum geht's, wer spielt mit, wer produziert, was passiert da eigentlich alles, wie ist das aufgebaut, wie sieht das aus. Und wir dürfen dann am Ende entscheiden, welchen Film wir lieber sehen wollen. Und wenn ich es jetzt richtig mir gemerkt habe, dann fängt wieder das Team Tonleiter ins Glück an und die dürfen zuerst pitchen. Und unsere Aufgabe, Leute, lautet, pitche einen Animal Crossing Film. Wenn Henning Go sagt, geht's los.
Also, liebe Tonleiter ins Glück, Animal Crossing, ihr kennt das Spiel, ihr habt das alles gesehen, ihr habt ein cooles Skript ausgearbeitet. Seid ihr soweit, dann geht's jetzt los. Go!
Also, wir beide als Animal Crossing-Veteranen haben uns hingesetzt und uns gefragt, worum es grundsätzlich in der Reihe geht. Über alle Teile hinweg, was ist der Geist, was ist die Seele von Animal Crossing, die wir vertreten sehen wollen? Und das ist ein ähnliches Thema wie bei vielen Springsteen-Songs zum Beispiel, nämlich der Aufbruch in ein neues Leben. Irgendwo ankommen, irgendwas neu für sich selber aufbauen, Selbstbestimmtheit. Und da habe ich an die allererste Szene des allerersten Animal Crossings denken müssen, die auch immer wieder aufgegriffen wurde. 2001 auf dem GameCube oder in Japan sogar noch auf Nintendo 64. Du sitzt als Mensch, Füße baumelnd, unbeschwert im Zug, um dich herum nur Tiere, aber niemand thematisiert das weiter. Und da kommt Olli auf dich zu, diese blaue Katze, und sucht mit dir direkt das Gespräch und findet raus, dass du noch gar keine Wohnung hast. Dann geht er kurz rüber telefonieren und auf einmal befindet ihr euch bereits in einem Dorfgeflecht, einer Gemeinschaft, die füreinander einsteht und sich zumindest meistens umeinander kümmert. Und das ist ja das Besondere. Egal wie die Konditionen sonst sind, das ist der Geist von Animal Crossing. Den dachten wir uns, müssen wir einfangen. Also haben wir uns für einen Menschen inmitten von Tieren entschieden. Wir haben Mindy Kaling dafür begeistern können, diese Person zu spielen, weil wir sie eine fantastische Comedian finden, die noch dazu spätestens in Late Night bewiesen hat, wie gut sie Awkwardness und das leicht fehl am Platz sein spielen kann. Und sie kommt in dieses Dorf und erstmal sind es eigentlich ganz normale Animal Crossing Beats, ja. Sie läuft da rum, trifft eben die verschiedenen verschrobenen Gestalten, da ja, Tom Nook den Waschbär, Sina den Igel, Morpheus die Ziege, wenn ihr wollt, Kermit den Frosch, Miss Piggy das Schwein, ja, Fosse den Bär. Ihr hört richtig. Wir bringen zusammen, was zusammen gehört. Die Jim Henson Company präsentiert die Muppets Doppelpunkt Animal Crossing.
Ja, wir haben es gedacht, den Plot, den halten wir ganz im Geiste auch von Animal Crossing. Also relativ einfach. Es ist ein wundersamer Kinderfilm. Es geht im Grunde Mindy Kaling, die in dieses Dorf reinkommt und bemerkt, dass es da mehrere Parteien eben gibt. Da haben wir einmal nämlich Tom Nook, der natürlich der absolute Turbo-Kapitalist ist, und eine Mall, einen Einkaufsladen errichten möchte. Die Bewohner allerdings.
Das waren zwei Minuten. Damit ist das
Cliffhanger. Wir haben uns für die eigentliche Zielgruppe von Animal Crossing entschieden, nämlich einen Erwachsenenfilm. Und genau, wir steigen ein mit unserer Protagonistin, die im Film nur die Bewohnerin heißt, gespielt von Bay Duna. Sie ist eine Ex-Polizistin aus Seoul, die den Staatsdienst hinter sich lassen will, einfach mal raus in die Natur, ein neues Leben beginnen. Sie zieht dank eines exklusiven Reiseprogramms The Nook Experience. Erweitere deinen auf eine einsame Insel, aber sie ist nicht so einfach, denn dort leben viele Tiere und sie freuen sich ganz schnell mit der Verwaltungschefin Melinda an, gespielt hier auch von Mindy Kaling und kauft gerne bei Nepp und Schlepp ein, gespielt von in einer Doppelrolle von Colin Hanks und genau, Tom Nook ist auch dabei, gespielt natürlich von Tom Hanks und aber ihr Kopfsinn schlägt wieder an, irgendwas ist komisch und es geht um den eigentlichen Kern von Animal Crossing, What's the Deal with Tom Nook?
Genau, sie merkt irgendwie, ja, die Mitbewohner sind ja alle Tiere, irgendwas könnte da komisch sein und die verschwinden auch noch plötzlich und neue tauchen auf und sie gräbt überall sogenannte Fossilien aus, Skelette, und stellt dann fest, weil sie sich in das Vertrauen der Schneiderinnen-Igel, gespielt von Helen Mirren und Meryl Streep, einfindet, dass die beiden als Schneiderinnen für Tom Nook fungieren, der Tiere zusammennähen lässt in einem Experiment, um aus ihnen eine Art Arbeitssklavengesellschaft zu erschaffen, die überhaupt nichts davon merken, dass sie eigentlich nur für Tom Nook arbeiten, sich bei ihm verschulden. Er hat extra auch allen den gleichen Musikgeschmack gegeben, damit er nur einen Sänger, nämlich KK, auf die Insel schicken muss, gespielt von Gangnam Style Psy. Ja, und sie löst das Ganze am Ende, indem sie Tom Nook gefangen nimmt, die Bewohner der Insel entscheiden lässt, was mit ihm passieren soll. Er wird ins Wasser geschmissen, von dem großen Riemenfisch gefressen.
Von dem großen Riemenfisch gefressen werden vielleicht auch die Verlierer dieser Runde. Wir werden es sehen. Ihr habt 10 Minuten Diskussionszeit. Bitteschön.
Vom Riemenfisch gefressen, geangelt im Museum ausgestellt. Und ab da ist okay. Bay Duna die Inselchefin. Und wir wissen nicht so genau, wird sie jetzt zur neuen Tom Nook oder wird sie das Ganze zu einer positiven Gesellschaft wenden?
So, also erstmal finde ich es in eurem Pitch ziemlich anmaßend zu sagen, dass das der wahre Geist von Animal Crossing wäre. Ich kann verstehen, dass man sich als Erwachsener gern mal als Mittelpunkt der Welt fühlt, aber da muss ich euch jetzt auch vielleicht diese narzisstische Kränkung verpassen. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Geist von Animal Crossing. Das spielen auch viele Kinder. Ich kenne viele persönlich, die das sehr gern haben, die sich auch theoretisch von einem Film angesprochen fühlen würden, der eben nicht irgendein verschwurbelter Neo-Noir ist. Außerdem habe ich bei euch nicht ganz rausgefunden, inwiefern der Geist von Animal Crossing auch optisch und stilistisch davor kommt. Also ich kann mir zum Beispiel noch nicht vorstellen, wie diese Tiere gespielt werden. Ihr habt zwar mit Schauspielernamen um euch geworfen, aber wie soll das jetzt passieren? Und außerdem, dass sich darüber gewundert wird, dass überall Tiere sind, ist eben genau das, was dem Geist von Animal Crossing widerspricht. Es ist eben ganz normal, dass man in dieses Dorf kommt als Mensch. Und da finde ich schon 3, 4 große Punkte einfach verfehlt von der Quintessenz von Animal Crossing.
Gut, dass du es ansprichst, Jan. Über den Animationsstil haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Es wird natürlich im Cat-Style animiert mit Buttholes. Und das passt auch hier wirklich gut rein, weil es soll ja keine wirkliche Katzenwelt wie im Film Cats dargestellt werden, sondern es geht ja teilweise darum, dass es realistisch aussieht, dass es auch normal aussieht, aber dann doch auch Experimente sind. Und quasi dieses Magical Realism, das wollten wir mit diesem Animationsstil hervorheben.
Und zum ganzen Argument mit dem Geist. Ja, natürlich, das, was ihr dargestellt habt, könnte man oberflächlich als den Geist von Animal Crossing bezeichnen. Aber, und also dieses ganze eskapistische Haititai, alles ist wunderschön, wir sind auf einer Insel und uns geht's gut. Aber ganz ehrlich, wenn man Animal Crossing erstmal eine Weile spielt, dann gerät man irgendwann in diesen geistigen, moralischen Konflikt, sich zu überlegen, okay, ich verschulde mich da die ganze Zeit aufs Neue bei Tom Nook, der so tut, als wäre das das Normalste auf der Welt, dass alle Inselbewohner sich bei ihm verschulden, für ihn dafür sorgen, dass neue Leute auf die Insel kommen, die Insel schöner machen, damit sein blöder KK kommt und dort Konzerte gibt. Und diesen Geist, der auch in Animal Crossing steckt, den haben wir versucht mit dem Film einzufangen. Das heißt nicht, dass man über das andere nicht auch einen Film machen könnte, aber ich glaube, unserer erzählt die Geschichte, die die Menschen umtreibt, die einfach eine Weile in Animal Crossing drinstecken und sich Gedanken darüber machen müssen. Gebe ich mich weiter diesem Ganzen hin? Erlaube ich mir die Illusion, dass das alles normal ist, oder erlaube ich sie mir nicht? Genauso wie unsere Bewohnerin, die sich das auch nicht erlaubt.
Du erzählst das so, als käme man automatisch irgendwann an den Punkt, wenn man das eine Weile spielt. Das möchte ich also ganz persönlich mal sagen. Ich habe über 5000 Stunden in Animal Crossing verbracht und ich habe das nie gefühlt. Das Wichtige an Animal Crossing ist für mich dieser Urlaub. Das ist für mich ein Abschalten. Und klar gibt es immer wieder diese Seitenhiebe, auch schon in der ersten Szene, dass Tom Nook vielleicht ein bisschen zwielichtig ist. Aber das ist doch nicht der Stil. Es geht darum, sein Haus schön zu machen, seine Kleidung schön zu machen, designen, was du willst. Du kannst angeln gehen, du kannst dein Museum füllen. Das ist Freiheit, das ist bunt, das ist schön. Das ist Bruce Springsteen, ja? Das ist irgendwo neu ankommen und das Eigenes aus seinem Leben machen. Das ist nicht irgendwelche seltsamen Noir-Geschichten, die ich da überhaupt nicht drin sehe. Entschuldigung.
Aber dann verstehe ich nicht, warum du für deinen Pitch ausgerechnet die Muppets genommen haben, die doch für diese kapitalistische Existenz oder Existenzängste stehen. Also Kermit muss ja die ganze Zeit Angst haben, dass sein Theater geschlossen wird, dass die Show abgesagt wird. Also wenn ich mich da richtig erinnere, war das der Plot von vielen Muppet-Show-Episoden und dann auch nochmal in dieser Neuauflage, wo das ja mehr so als Office-Sitcom aufgelegt wurde, was ja sich auch an Erwachsene richtet. Und ich finde, es ist ein Fehler, sowohl zu behaupten, dass Animal Crossing als auch die Muppet-Show immer per se was für Kinder sein muss, weil das funktioniert auch sehr gut für Erwachsene. Und ich finde, da hat man ein bisschen zu kurz gegriffen, einfach zu sagen, ja, Animal Crossing Muppets sind ja Puppen, ist ja animiert, ist was für Kinder. Das greift mir einfach zu kurz in der Analyse.
Das finde ich gut, dass du es ansprichst, denn genau das ist ja der Punkt. Erstens sind für uns grundlegend die Muppets und Animal Crossing zumindest auf einem Level, was ein Bedürfnis angeht, da hast du völlig recht. Und wenn du uns unseren Pitch zu Ende hättest erzählen lassen, dann hätten wir auch noch erklären können, dass es einen Konflikt gibt, nämlich genau diesen Konflikt, dass ein Theater geschlossen wird. Klar, genau das passiert. Und die Muppets richten sich natürlich auch an Erwachsene, wie Animal Crossing, nicht nur, aber auch an Erwachsene, und waren schon immer sehr groß darin, sich mit solchen Franchises zu vermischen und eben durch ihren Stil was Kindliches reinzubringen, was aber nur auf dieser vordergründigen Ebene passiert. Also ich frage mich, welche bessere Besetzung als die Muppets kriegen wir für diesen Animal Crossing Film.
Wirfst du uns gerade vor, dass ihr es nicht geschafft habt, in 2 Minuten den Plot zu erzählen?
Ja, ich fürchte tatsächlich.
Allerdings.
Tut mir leid. Also wenn das nicht unter der Gürtellinie ist, weiß ich auch nicht.
Wow, ich hab's auch gerade gemacht.
Das erscheinen immer noch wir hier.
Zurück zu den Argumenten, aber ratzfatz.
Okay, also ich möchte tatsächlich, weil das haben wir tatsächlich gar noch nicht zu Ende erzählen können. Ihr habt eben ganz schön die Ästhetik eures Films beschrieben und habt es damit durch die Nennung von Cats ja direkt zu einem Gag degradiert. Also vielen Dank dafür. Wir haben tatsächlich, um das auszuführen, einen wundervollen Regisseur ans Land geholt, nämlich Paul King. Wir alle kennen ihn. Das ist der Regisseur von der Paddington-Reihe, der eben mit seiner unglaublichen Puppenhaus- und Bilderoptik diese Mensch-Tier-Interaktion, glaube ich, auch perfekt geeignet ist, der eben auch schon ein CGI-Tier, Leute, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, schon so perfekt inszeniert hat mit einer unglaublichen Taktilität und Bewegung. Und was wird er erst mit echten Puppen machen, Leute? Also er selber hat sich in Interviews geäußert und meinte, ich will unbedingt mit Handfesten arbeiten, da könnte ich sogar noch mehr von mir zeigen. Und ich glaube, das passt einfach perfekt im Gegensatz zu eurer Ästhetik.
Um mal hier auch mal eine Zacke aus der Krone von Paul King zu brechen. Im Grunde könnte man vorwerfen, dass er ja nur so ein B-Ware Wes Anderson ist und gar keine eigene Ästhetik hat. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass man da jetzt unsere Cat-Idee ein bisschen als Gag degradiert, weil ich finde, dass Cats, auch wenn es viele Leute vielleicht am Anfang etwas so wird, schon eine eigene Ästhetik ist. Ob man die Ästhetik jetzt allgemein gut oder schlecht findet, ist noch eine andere Sache. Aber wir haben das nicht als Gag genommen, sondern weil wir sagen, weil wir die Ästhetik von Cats, also ich finde das schon irgendwie spannend und ich würde das mal in einem anderen Film gerne sehen, ob es jetzt quasi nur an Cats lag vom Plot und von den ganzen anderen Problemen des Films oder ob dieser Animationsstil nicht doch einen Wert hat und das würde ich gerne mal in einem anderen Film ausprobieren und deswegen ist es bei diese Cats-Ästhetik nicht nur ein Gag bei uns gewesen, sondern das meinen wir voll ernst.
Warum erwähnst du dann,
dass das auch ernst genommen wird?
Ich frage mich doch nur, warum du beim Pitch sogar die Arschlöcher erwähnst, ob darauf wartest, dass wir lachen. Also tut mir leid, das geht für mich irgendwie nicht zusammen.
Aber das haben wir ja nicht erwähnt in der Hoffnung eines Lachers, sondern weil es ganz wichtig ist für die gesamte Animal Crossing-Ästhetik, dass wir da viele Tiere haben, die gerne ohne Hosen rumlaufen. Und dementsprechend wäre es vollkommen unrealistisch, diese ohne Buttholes zu zeigen.
Ich habe jetzt in Wes Anderson-Filmen eben noch keine CGI-Tiere gesehen, die da irgendwie sich einfügen. Und das muss ein Paul King, der da sicherlich Anleihen für hat, aber trotzdem ja noch so genug Distinktives bietet, in der Art und Weise, wie Szenen zu den nächsten springen, in der Art und Weise, wie diese Puppenhäuser wirklich ineinander verschachtelt werden. Und das ist ja auch der Geist von Animal Crossing, eben diese Häuser der anderen zu besichtigen, auf diese Erkundungstour zu gehen. Und das muss man ja wirklich sagen, ist unglaublich. Und ich meine, ihr legt ja eure Ästhetik auch an etwas anderem an, was es schon da gibt. Also das sehe ich jetzt nicht als Argument gegen uns.
Natürlich gibt's aber dieses ganze Häuserbesuchen und so weiter alles im ersten Akt unseres Films auch. Das ist das, was Christopher am Anfang beschrieben hat mit, ne, sie freundet sich an und so weiter. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass ihr jetzt dafür argumentiert, einen Film mit Puppen zu machen, mit einem Regisseur, der bekannt ist für besonders gute CGI-Tiere. Also, das geht für mich irgendwie noch nicht so zusammen. Ich hätte halt gesagt, gut, dann lass ihn doch bitte CGI-Tiere machen, die Paddington-mäßig auf der Insel rumlaufen. Und nicht irgendwie Puppen, die schon bestehen, an denen er überhaupt nichts mehr machen kann, um sie in seinen Stil einzupassen.
Was wird er dann aber erst mit etwas Handfesten hervorbringen können? Wir sehen das ja schon in der Arbeit mit seinen Schauspielern de facto am Set, wie die Interaktion da ist. Und wenn wir dann uns noch Puppenspieler vielleicht unter der Bühne einfach vorstellen, wie sie da rumwuseln und wie sie eben auch koordiniert und in Bewegung gebracht werden, wie diese Kettenreaktionen, die er inszeniert, auch eben mit Puppen dann ausgelöst werden können und wir dieses Handfeste daran sogar noch mehr begreifen, also das traue ich ihm locker zu.
Ja, aber nur weil er sich das wünscht, heißt es ja nicht, dass es automatisch gut ist. Also ich kann mir auch viel wünschen und würde auch nicht behaupten, dass ich einen guten Paddington-Film hinkriegen würde. Ich würde sagen, der muss erstmal unter Beweis stellen, dass er tatsächlich auch mit echten Puppen arbeiten kann, bevor man sagen kann, das wird sogar was Gutes, weil es gibt viele Regisseure, von denen man geglaubt hat, dass sie etwas gut können und das haben sie dann doch nicht gut gekonnt. Bestes Beispiel ist hier tatsächlich Tom Hooper mit Cats, der schon gute Filme gemacht hat, aber hier an manchen Stellen versagt hat, nicht in der Ästhetik.
Moment, du argumentierst mit Experimenten, also nennst aber gerade Cats als gescheitertes Experiment. Ja, lass ihn doch das sich beweisen. Also da habe ich jetzt andere Erfahrungswerte nach Cats auf jeden Fall, die ich da jetzt ihm, euren Regisseuren, da mal vorhalten würde. Also wäre ich vorsichtig.
Die Zeit ist um und Henning, du darfst erstmal über die Ästhetik der Argumentation fliegen.
Also ich fand, es wurde etwas wenig gesungen dafür, dass wir hier einen Muppets-Film hatten und man in Animal Crossing seine eigene Melodie ins Spiel bringen darf. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Kommen wir zur
B-Note. Und bei Cats wird auch mega viel gesungen und wurde jetzt auch nicht in dem anderen Pitch genommen. Ja.
Also B-Note. Der Eröffnungspitch, ich fand ihn bei Team Gender Chief einen Tick stärker. Ich mochte das sehr, wie Christopher zum Beispiel mit so kleinen Insider-Gags gespielt hat. Dieses laut und leise Reden, was man von Nap und Schlepp, glaube ich, kennt. Ne? The Nuke Experience. Erweitert deinen Horizont. Das mochte ich sehr gern. Wie das fand ihn insgesamt ein bisschen schnittiger gepitcht. Bei den Muppets bis man dann mal endlich bei den Muppets war. Es hat so ein bisschen gedauert, aber ich fand es auch schön, wie da hingearbeitet wurde. In der Diskussion, ja, auch wieder einmal, wie ich es prophezeit habe, es wurde noch hitziger, es wurde sich noch mehr dazwischen gesprochen. Ich habe das Gefühl, der Anarchiemodus wird immer stärker. Aber es wurde, ich habe auch das Gefühl, Lager und ich mussten mehr intervenieren, um klare Wortanteile zuzuteilen. Mhm. Deshalb wieder ein bisschen runterkommen, ein bisschen cool bleiben. Das ist die B-Note.
Würde ich jetzt auch noch mal als Tipp mitgeben, mal durchschnaufen, vielleicht einen Schluck trinken, mit dem Handtuch sich gegenseitig zuwedeln, um die erhitzten Gemüter, so heißt das, ein bisschen abzukühlen, damit man dann auch wieder voll dabei ist und voll konzentriert in die Blitzfragen gehen kann. Weil das war jetzt doch ein bisschen, also ja, die Pitches, da bin ich auch ganz eindeutig, das war rein von der Ästhetik her durchaus schöner bei dem Team Gender Chief, das muss ich sagen. Und die Diskussion hat sich dann leider auch eben auf dieses Hitzige sehr schnell verlagert, sodass es wenig Inhalt und viel Aufplustern gab. Aber das ist ja oft so bei so Kämpfen, dass wenn in der dritten Runde ist dann so ein Low, da wird dann nochmal, da wird ein bisschen aufgespart, die letzten Kräfte werden noch nicht mobilisiert, weil sie erstmal noch aufgeladen werden müssen, reloaded quasi, weil wir haben ja noch eine vierte Runde und deswegen hatte ich das Gefühl, dass hier nicht so wirklich hart miteinander gekämpft wurde auf inhaltlicher Ebene, sondern nur auf Lautstärke und sich gegenseitig ins Wort fallen, aber das ist ja nur die B-Seite. Henning, wie siehst du das denn bei den Argumenten inhaltlich?
Ich drehe die Moderationsschallplatte nochmal um, komm wieder auf die A-Seite und sage euch, der Punkt ging für mich an die Tonleiter ins Glück. Und ich mach's ganz kurz. Im Kern hatte ich das Gefühl, ich liebe beide Filme. Ich würde sofort ins Kino gehen, ich würde mir alles angucken, ob ich Animal Crossing kenne oder nicht, ob ich die Muppets kenne oder nicht, oder Cats oder nicht. Aber im Kern fand ich, haben Tonleiter ins Glück es einfach so schön verpacken können, wie die Muppets und Animal Crossing eine Harmonie bilden, die zusammengehört, die sich an Kinder und Erwachsene richtet, wo es sowohl kritische Anteile gibt, aber auch sehr unterhaltsame. Und ich hatte das Gefühl bei Team Gender Chief, dass sich da doch sehr viel in eine Spielwelt hinein interpretiert und sehr düster gezeichnet wurde, was da vielleicht ein Element ist, aber nicht das Kernelement, was auch die Tonleiter ins Glück immer wieder sehr stark gemacht hat. Am Ende hatte ich das Gefühl, es klingt für mich fast eher wie eine Mischung aus Dr. Moreau und Hot Fuzz irgendwie so. Man kommt in so eine Welt, in der nichts ist, wie es scheint. Es gibt einen Bürgermeister. Ich fand das wirklich fantastisch. Das ist ein super Film. Ich fand es fantastisch, wie die ganzen Elemente des Spiels in den Film übertragen wurden. Wirklich, Hut ab. Ich mochte das mit den Fossilien, wie die Tiere, der Mensch unter den Tieren. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein 12-jähriger Animal Crossing Fan bin, und das hatte die Tonleiter ins Glück wirklich stark gemacht, und das konnte bei Muppets nicht so stark entkräftet werden, dann was würde ich denn da sehen? Und als letzten Punkt noch, ob das jetzt ein größeres Experiment ist, ein Paul King an Puppen zu lassen, oder ob man den Cat-Stil unbedingt noch mal sehen möchte und das jetzt besser wird, wenn Arschlöcher zu sehen sind, keine Ahnung. Ich fand, das hat sich nicht viel getan. Das war für mich, glaube ich, das, was Lara gerade meinte, als sie so meinte, da wurde dann irgendwie sich aufgeplustert und es ging so ein bisschen weg. Ich wollte es kurz machen, habe es jetzt nicht geschafft, aber der Punkt geht für mich an die Tonleiter ins Glück.
Vielleicht kann ich das kürzer machen, denn ich bin nicht deiner Meinung.
Dum, dum, dum.
Also es fing schon mal damit an, dass der Pitch einfach viel runder und sauberer bis zum Ende, fast bis auf die letzte Sekunde genau war, während bei dem Pitch von der Tonleiter ins Glück, als die Klingel erklang, wusste ich nur überhaupt nicht, was, also ich wusste, wie der Film vielleicht aussieht, aber mehr halt nicht, so, und das reicht mir halt schon mal nicht. Und dann wurde das, was mir gebracht wurde, war mir einfach zu wenig, das war irgendwie so ein hingeschlotzter 0815 Film, der früher sonntags vielleicht so auf RTL oder so als Eigenproduktion gelaufen wäre, das war mir zu wenig. Was ich sagen möchte und warum ich aus, das ist so das finale Ding, warum Team Genergy für mich den Punkt bekommt. Ich habe jetzt verstanden, wie der Super Mario-Film durchgegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass genau das der Pitch war. Die haben auch was total wholesome und Schönes genommen und haben daraus einen furchtbaren Film gemacht an sich von der Ästhetik, der nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Aber wir haben gesagt, pitche einen Animal Crossing-Film, nicht den passendsten oder die beste Adaption von Animal Crossing. Wir haben gesagt, pitche einen Animal Crossing-Film und den habe ich hier habe ich einen Animal Crossing Film, wo ich sagen würde, geil, das ist so drüber und alles weg und hat nichts mehr mit dem Original zu tun, obwohl alle Elemente des Spiels drin vorkommen. Deswegen geht mein Punkt an Team Genergy.
Damit steht es 2-1 für Team Gender Chief nach diesen drei Hauptrunden. Und das bedeutet, wie ich eingangs erwähnt habe, nur wer mit 4 Punkten in Führung geht, kann dieses Match für sich behaupten. Und deshalb gehen wir jetzt direkt weiter in die
Blitzfragerunde.
So. In der Blitzfragerunde wird es nochmal wesentlich heißer hergehen, als es bisher schon herging. Und zwar werden wir jetzt Fragen stellen, die erstens die beiden Teams noch nie zuvor gehört haben. Das heißt, sie konnten keine Antworten vorbereiten. Und außerdem werden sie in einem sehr, sehr knappen Tempo argumentieren müssen. Das Ganze wird so laufen, ich werde gleich eine Frage stellen. Jedes Team nennt mir zunächst nur ihre Antwort auf die Frage. Wer die Antwort zuerst genannt hat in dem Team, dieses Teammitglied wird ein 20-sekündiges Plädoyer halten, dann ist das andere Team mit 20 Sekunden dran und dann das gleiche nochmal mit 10 Sekunden bei dem jeweils anderen Teammitglied. Klingt ein bisschen komplex, gebe ich zu. Habe ich mir ein bisschen zu viel Gedanken gemacht. Wird aber gleich ganz klar, wenn wir anfangen. Ich muss nur noch meinen Kugelschreiber suchen. Ich glaube, der ist mir gerade vor Wut runtergefallen. So. Und die erste Frage lautet: Welcher ist der beste Muppet außer Kermit?
Miss Piggy.
Gonzo.
Und Christopher, du fängst an.
Miss Piggy ist einfach eine Ikone. Die gibt mal allen in dieser Serie, vor allem Kermit, dem Schluffi, mal so richtig Feuer unterm Hintern und ist dabei immer zu 100% selbstbewusst, lässt sich von niemandem unterkriegen und ist einfach eine der besten und vorbildhaftesten Figuren in dieser verdammten Serie.
Gonzo ist die einzige Figur, die in dieser Gruppe eben aus dem Rahmen fällt. Gonzo ist ein Außerirdischer, der seine Herkunft nicht kennt und der ist Antreiber für ganze Plots, wie zum Beispiel bei Muppets in Space, in dem es darum geht, dass er seine Familie sucht. Das ist ein fantastischer Plot, den all diese anderen Figuren überhaupt nicht aufzuweisen haben. Und da ist eine interessante Identifikationsmöglichkeit für den Zuschauer. Das ist etwas, das sehe ich bei den anderen Muppets überhaupt nicht.
Miss Piggy ist absolut eine Identifikationsfigur für mich. Daran zeigt sich auch, wie Serienmacher erkannt haben, was wir für Frauenfiguren brauchen, weil sie im Laufe der Serie auch immer emanzipierter wurde. Und Gonzo ist für mich keine Identifikation.
Becky, ich finde, du bist besser als Miss Piggy. Also da, hör mal, dieses schrille Eintönige, da bist du besser. Und Gonzo finde ich durch dieses Ambigue einfach wesentlich interessanter auch.
Das war ein sehr, sehr guter Einstieg in die Blitzfragerunde, weil es echt schwer ist. Das ist wirklich schwer. Piggy ist natürlich, wie Christoph gesagt hat, die Ikone. Feuer, Selbstbewusstsein, ist Vorbild für viele Frauen. Während Gonzo auf der anderen Seite natürlich wirklich dadurch, dass er rauspickt, eben was Besonderes ist, vielleicht auch für den Zuschauer, der dann als Mensch sich auch als Besonderes sieht. Aber mir fehlte, glaube ich, bei der zweiten Runde Gonzo nochmal irgendein schlagendes Argument, nur zu sagen, du bist besser als Miss Piggy Becky, reichte mir da, glaube ich, am Ende nicht aus. Das hätte man vielleicht anders formulieren können, warum, anstatt es einfach so zu postulieren, sondern man hätte halt auch sagen können, es ist kein Feminismus. Es ist, ja, aber was heißt das eintönig? Du hast gesagt, sie ist schrill und laut. Das hat mir nicht gereicht als Argument. Man hätte da vielleicht auch andere Argumente stärker bringen können. Deswegen geht für mich der Punkt an Gender Chief.
Mir hat es insgesamt auch, glaube ich, sehr stark gefehlt, den anderen Charakter stärker anzugehen. Ich habe, glaube ich, eigentlich nur Pro-Argumente, bis auf das Miss Piggy. Also es wurden eigentlich nur die eigenen Figuren stark gemacht. Man hätte Miss Piggy eine schrille Stimme, die nervt, vorwerfen können. Man hätte Gonzo auch irgendwas vorwerfen können, aber das ist egal. Im Kern ging es also darum, dass Miss Piggy eine Außenseiterfigur ist in diesem Kollektiv und Gonzo ebenfalls. Und Miss Piggy aber wesentlich stärker aufgebaut wurde, dadurch, dass sie Selbstbewusstsein ist, dass sie die einzige Frau ist, dass sie Feuer gibt. Gonzo hatte den Plot und ich gebe dir recht, Lara, die zweite Runde, ich fand es einen sehr charmanten Twist zu sagen, du brauchst doch keine Identifikationsfigur, Becky. Wenn Becky jetzt aber Teil der Muppets wäre, dann hätte ich es gewertet. So war es ja nicht innerhalb der Muppets-Welt und deshalb geht für mich auch der Punkt an Team Gender Chief. Damit könnte die nächste Frage schon zum Matchpoint werden.
Und deswegen frage ich euch jetzt, welche ist die beste virtuelle Realität in einem Film außer Matrix?
Johnny Mnemonic.
Okay, dann sagen wir Oasis aus Ready Player One.
Christopher fängt an mit 20 Sekunden und du darfst jetzt anfangen.
Johnny Mnemonics virtuelle Realität ist eine künstlerische Entscheidung, die hier getroffen wurde. Hier wurden verschiedene Visionen umgesetzt in einem Film. Hier ist ein Künstler als Regisseur am Werk und es ist einfach mal was komplett anderes, als versucht wurde, wirklich so möglichst realistisch diese Realität darzustellen, sondern eine kreative Vision zu bieten.
Diese Künstlerschaft ist ein wunderbarer Punkt, das ist bei Oasis auch der Fall, da geht es um sowas wie Autorenschaft, wo ein Entwickler dafür verantwortlich war, aber eben auch um die Pluralität von Gamern, die darin eintauchen können und diese Welt erweitern mit ihren eigenen Ideen, mit ihrer eigenen Logik, mit einigen künstlerischen und kreativen Ansätzen, um an ihre Ziele in den Videospielen zu kommen. Und das finde ich stärker.
Tatsächlich war die virtuelle Realität im Buch aber viel greifbarer als im Film. Und das muss man erstmal hinkriegen. Plus, sie war doch tatsächlich sehr viel Nerd-Pleasing und sehr wenig das, was ich mir...
Das Buch und Film unterschiedliche Geschichten erzählen, finde ich kein besonders starkes Argument, das wissen wir alle. Ihr habt noch gar nicht die kreative Vision wirklich beschrieben. Bei uns ist es sehr greifbar. Wir haben jede Menge Themen, die damit zusammenhängen, sich in dieser Welt verlieren. Das ist am Puls der Zeit und Johnny Mnemonic war nicht mal am Puls seiner eigenen Zeit.
So, bisschen drüber, aber gut. Ich darf, glaube ich, anfangen. Für mich geht der Punkt an die Tonleiter ins Glück. Und zwar liegt das vor allem daran, dass dieses erste Argument von Christopher, dass es eine große Künstlerschaft in der Welt von Johnny Mnemonic gibt. Und das wurde noch erweitert durch das Element des Spielers selbst. Es wurde zu einem Kollektiv, zu einer kollektiv gestalteten Virtual Reality. Das war für mich das Hauptschlagargument. Das mit dem Buch und dem Film fand ich, wurde auch recht stark gekontert in der zweiten Runde. Ich fand, die kamen nicht mehr so ganz starke Argumente. Für mich lag das mehr in der ersten Runde, ja. Lara, wie siehst du's?
Also für mich ist es wirklich, wirklich schwierig dieses Mal, weil die ersten Runden für mich fast ausgeglichen waren. Weil die Leute, die immer als erstes anfangen, die legen natürlich vor. Das macht's den anderen immer leichter. So. Die künstlerische Entscheidung, die Visionen, ein Künstler als Regisseur und so, das sind schon echt starke Argumente, muss ich sagen. Gepaart mit dem Punkt, dass es eben nicht diese 0815 Virtual Reality Welt ist, wie sie eben bei Ready Player One ist. Aber genau das fehlte mir als Gegenargument. Es gab zwei Gegenargumente in der zweiten Runde. Das war, Buch macht's besser als der Film. Fand ich nicht so stark. Und Nerd-Pleasing. Nerd-Pleasing war auf jeden Fall für mich ein stärkeres Argument, was auch für mich zieht, was auch nicht entkräftet wurde. Allerdings stimmt, dass die Antwort im ersten Pitch, die Ursprungsvariante im ersten Plädoyer bei Ready Player One schon nochmal stärker war, in dem Sinne, dass es eben zu diesem Kreativen von außen noch dieses eigene Kreative dazu bekommt. Und das ist natürlich was eine virtuelle Realität schon irgendwie noch besser macht, als wenn man eine feste, vorgefertigte Welt vorgesetzt bekommt, mit der man nur interagieren kann, aber selber nicht kreativ ist. Allerdings fand ich das zweite 10-Sekunden-Plädoyer dann von Tonleiter nicht mehr so stark. Deswegen bin ich echt so am Schwanken. Ich glaube aber, in dem Fall tickt mein Pendel zur Tonleiter und deswegen kriegen die jetzt den Punkt.
Damit steht es 3-2 für Team Gender Chief. Und wir kommen zur dritten Blitzfrage. Ich sag's ganz ehrlich, sie richtet sich, es ist ein kleines Wortspiel drin, ne? Es richtet sich an ein Element, das in einem der Teamnamen so drin ist. Das gebe ich euch schon mal als kleinen Hinweis. So. Welche ist die beste Filmfigur in einer leitenden Funktion? Also wer ist der beste Leiter in einem Film? Außer Morpheus oder Neo.
Chihiro.
Ich nehme Sandra Hüller in Toni Erdmann.
Und damit darf Kamil 20 Sekunden lang anfangen.
Chihiro ist einfach die perfekte Leitfigur. Sie stolpert in diese Welt, in diesem Alice im Wunderland-Gewand und muss erstmal eine Entwicklung durchmachen, aber nicht eben im Stile dieser altbackenen, klassischen Heldenreise, sondern sie wächst in diesem Episodenhafte. Sie ist ein wundervoller Kontrast zu all diesen Monstern um sie herum, die sie dann erstmal kennenlernen muss, in der sie sich einfinden muss und am Ende alle Lektionen zusammengeführt werden.
Ich finde, sie ist eine sehr gute Leitfigur, weil sie einerseits mit ihren Mitarbeitern gut zusammenarbeitet, aber auch ihren eigenen Chefen quasi Kontra gibt und da so eine ambivalente Figur ist, die sich selbst kritisiert, aber am Schluss stärker herausgeht und sogar den besten Zitat am Schluss bringt, nämlich, ich bin nur nackt, es ist nichts Schlimmes, Geralt.
Ich finde alle deine Argumente für das eine gute Leitung. Das hat nichts mit der Leitungsposition zu tun. Ja, ein gutes Wortspiel, ein guter Spruch am Ende und ebenso ihrem Vater oder ihren Vorgesetzten irgendwie einer zu bieten, ist für mich keine Leitungsfähigkeit. Ich sehe die Aufgabe nicht erfüllt.
Sie leitet das Projekt einfach wunderbar. Sie bringt es am Ende so zu Ende, dass nicht die vielen Leute entlassen werden müssen, die vorher von der Agentur vorgebracht wurden. Und das Ganze tut sie mit einer Empathie.
Ja, für mich ist es eindeutig Team Genitiv.
Für mich auch. Das lag vor allem daran, dass die Kernelemente dieser Position klar rauskristallisiert wurden. Bei Chihiro hatte ich mehr das Gefühl, dass das eine Art Charakterentwicklung war. Ich wusste aber nicht ganz genau, was sie zu einer sehr guten leitenden Figur gemacht hat. Da kamen wir zu spät an. Das wäre bestimmt noch gekommen, wenn die Zeit mehr gewesen wäre. Da hätte man schneller da sein müssen. Und das konnte Christopher in der ersten Runde Sandra Hüller, auch wenn er anscheinend nicht den Charakternamen weiß, das hätte man hier eventuell mal erwähnen können, sehr stark machen können.
Ich hatte nur mit Schnuck im Kopf, aber das war ja falsch.
Außerdem habe ich natürlich hier eine Käsereibe vermisst, die leider auch nicht erwähnt wurde. Nichtsdestotrotz fand ich die Argumente sehr stark, dass sie sowohl im Team und auch nach oben sehr starke Meinung vertritt und eine sehr große Fairplayerin ist und vor allem ihr Projekt am Ende erfolgreich beenden kann. Sehr starke Argumente. Und damit geht die letzte Blitzfrage dieser Sendung und der Sieg an Team Gender Chief.
Sei ich willkommen. Super.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, jetzt müssen wir weitermachen.
Wie fühlt ihr euch? Wie fühlt ihr euch?
Christopher hat keinen Bock mehr.
Jetzt erstmal Eistonne.
Christopher geht in die Eistonne. Becky, gönnt sich ein Eis.
Gönnt sich ein Eis. Und also ich freue mich einfach immer noch über Christophers Entscheidung, Johnny Mnemonic und Ines aus Toni Erdmann zu picken. Am Ende ist einfach fantastisch. Mit
Johnny Mnemonic war ich so drin. War ich drin im Thema.
In der Welt.
Es ist durch. Und wie fühlt ihr euch, Tonleiter? Seid ihr jetzt, geht's jetzt in den Mollkeller?
Ja, wir gehen in die D-Moll-Tonart. Das ist ja immer die Schicksalstonart. Und es war heute unser Schicksal prädeterminiert offensichtlich. Ich weiß es nicht. Aber wir haben versucht, dagegen anzukämpfen.
Also ich bin einfach nur nass geschwitzt.
Ihr habt hart gekämpft. Ihr habt das Beste gegeben. Ihr könnt euch auch nichts vorwerfen lassen. Ihr habt wirklich gut mitgemacht und gegengehalten und alles verbraucht. Gegeben. Ja. Ja, also da kann man...
Der Eistonne war kein Witz. Ich gehe jetzt gleich wirklich unter die Dusche. Ich bin auch nass geschwitzt.
Ich bin froh, dass wir auf so eine heitere Note enden können, nachdem es doch so eine hitzige Debatte...
Ja, aber ich glaube, das ging nur so gut, weil ich weiß, dass Jan quasi weiß, dass es in the game ist. Und wenn man sich gut kennt, weiß man, wo man sich ruppiger anfassen kann.
Ruppig in the streets, ruppig in the streets.
Genau. So sieht's aus. Und mit diesen Worten wollen wir uns auch nochmal bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der gesamten Viertelfinals bedanken. Das war das vierte Viertelfinale. Das heißt, in der nächsten Folge starten wir mit dem ersten Halbfinale. Im ersten Halbfinale werden nämlich die Brainflix gegen Kamakama Chameleon antreten.
Und im zweiten sind es dann jetzt Achtungserfolg im Weckler gegen das soeben siegreiche Team Gender Chief.
So sieht's aus. Und genau, wir bedanken uns nochmal bei allen Teilnehmern der Viertelfinals, die es jetzt leider nicht geschafft haben, ins Halbfinale zu kommen. Das sind die Abspanngucker, L'Equipe Mayence, das Fangirl Squad und die Tonleiter ins Glück. Ich fand's sehr, sehr stark, wie ihr mitgemacht habt. Es waren wirklich sehr, sehr heiße Duelle. Es ist ein bisschen schade, finde ich. Dieser Turniermodus ist ja auch irgendwie, dann ist man gerade mit einem Team, gerade bei den neueren Team, warm geworden und dann ist es schon wieder vorbei.
So ist das in einem Tournament und ich hoffe nur, dass sich die ausgeschiedenen Teams nicht entmutigen lassen und einfach in dem nächsten Tournament wieder mit voller Motivation und Inbrust sich ins Rennen schmeißen, um nochmal ihr Wissen und ihr Können unter Beweis zu stellen, denn ihr habt es alle drauf und deswegen lasst euch da nicht demotivieren. Schlagt die D-Moll beiseite, stimmt ein kräftiges Dur an, bereitet euch vor fürs nächste Jahr und hört jetzt als ZuhörerInnen dann die Halbfinale. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal an alle Sponsoren, wir haben gar keine Sponsoren, verdammt nochmal. Wenn ihr Sponsoren werden wolltet von diesem wunderbaren ich hoffe, ihr habt alle Spaß bei den Halbfinals, die als nächstes kommen. Wenn ihr Feedback habt, dann wisst ihr ja, wie ihr das an uns herantragen könnt. Und auch da werden wir natürlich wieder Twitter-Polls starten, damit ihr die Wettquoten auch bestimmen könnt. Henning, die letzten Worte dieser Folge gehören ganz allein dir, meinem geschätzten Co-Moderator.
Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen!